mit Kolosser 1, die unvergleichliche Größe Jesu Christi. Ich will den Dienst in zwei Teile teilen. Ich möchte erst etwas sagen zu einigen Versen von Vers 3 bis 14, einige Punkte daraus nehmen, praktische Hinweise für unser Glaubensleben. Und in der zweiten Hälfte die Verse 15 bis 20, eine einzigartige Darstellung der unvergleichlichen Größe Jesu. Wie das aber so die Art des Apostels Paulus ist, wenn er lehrt, dann ermahnt er, ermuntert er, und wenn er ermuntert, dann lehrt er auch. Wenn er evangelisiert, dann hat er auch gelehrt, und wenn er lehrt, dann hat er auch evangelisiert. Also das wird bei ihm nicht alles in getrennte Schubladen getan. Heutzutage, da wird das viel zu sehr oft getrennt. Professor für Ethik ist eben für ethische Bereiche zuständig. Professor für Dogmatik hat es mit der Glaubenslehre zu tun. Bei Paulus ist das ein lebendiges Ineinander und nicht eine Beschränkung nur auf etwas. Deshalb vor der wunderbaren Christusschau der Verse 15 bis 20 auch einige praktische Gedanken, und dazu lese ich jetzt erst einmal Kolosser 1, 3 bis 14. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit, indem wir für euch beten, nachdem wir gehört haben von eurem Glauben in Christo Jesu und der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln, von welcher ihr zuvor gehört habt in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, so wie es auch in der ganzen Welt ist, und ist fruchtbringend und wachsend wie auch unter euch, von dem Tage an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt, so wie ihr gelernt habt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch eure Liebe im Geiste kundgetan hat. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tage an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, auf dass ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werke fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden, danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat, zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Lichte, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Einige praktische Hinweise. Vers 3. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir finden das des Öfteren, dass Paulus seine Briefe mit Dank beginnt, beziehungsweise dass er seine Gebete mit dem Dank beginnt. Das ist ein ganz einfacher, praktischer Hinweis. Wir wollen ihn mitnehmen für unser Gebetsleben. Wenn wir mit dem Danken beginnen, dann vergessen wir es wenigstens nicht. Sonst könnte es ja sein, dass wir vor lauter Bitten das Danken vergessen. Wir danken. Das stellt Paulus erst einmal voraus. Ein zweiter praktischer Hinweis in Vers 4. In Vers 4 begegnen wir dem heiligen Dreiklang Glaube, Liebe, Hoffnung. Dem begegnen wir des Öfteren beim Apostel Paulus. Aber es wird noch jeweils etwas hinzugefügt. Glaube in Christo Jesu. Liebe zu allen Heiligen, wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln. Es gibt verschiedene Stufen und Arten des Glaubens. Da war mal ein schüchterner junger Mann, ungefähr 23 Jahre alt, der hieß Heinz Schumacher, und eines Tages kam es über ihn, war es von Gott oder hat er sich das selber so ausgedacht, ich schreibe jetzt mal einen biblischen Aufsatz und den schicke ich mal dem Bruder Karl Geier. Vielleicht kann er ihn brauchen für seine neu gegründete Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit. Und dann hat sich der 23-Jährige hingesetzt, Papier genommen. Oh ja, in Aufsatz warst du doch eigentlich ganz gut in der Schule, also schreib mal, schreib mal. Ich hoffe aber, dass es nicht nur eigene Überlegungen waren, sondern auch ein Auftrag von Gott. Also mein erster Artikel, der in Gnade und Herrlichkeit erschien, der hatte es zu tun mit dem Pauluswort, alle Schrift ist Nütze zur Überführung und so weiter. Vom Nutzen der Schrift, so hieß der. Ich weiß nicht, ob sich jemand unter uns daran erinnert. Und der zweite, und deshalb erwähne ich die Sache, der zweite Artikel, den ich dann dem Bruder Geier schickte, der hieß 5 Stufen des Glaubens. Also der junge Mann von circa 23 Jahren, dem war irgendwie was aufgedämmert. Es gibt verschiedene Stufen des Glaubens. Und das ist es, was auch hier vor uns steht. Es ist zum Beispiel ein Unterschied zu machen zwischen Glaube an, griechisch Eis, in ihn hinein, auf ihn zu, bewegt sich mein glaubendes Vertrauen, wenn ich noch zunächst ferne stehe, auf ihn hin glauben. Oder aber, wenn ich dann ein Mensch bin in der Lebensgemeinschaft mit Christus, dann kann ich glauben in Christo. So gibt es verschiedene Stufen bis hin zum Glauben Gottes, seinem Glauben. Ja, der Bruder Geier war natürlich ein weiser Pädagoge. Wenn man sowas zugeschickt kriegt von einem 23-Jährigen, das gibt man nicht gleich an die Druckerei. Das kommt mal ein Jahr lang in die Schublade und dann sieht man erstmal sich den jungen Mann an, wie der sich weiterentwickelt. Aber dann nach einem Jahr so ungefähr, dann hat dann der Bruder Geier doch den Artikel auch gebracht. Ja, er sagte, du hast eine Gnadengabe empfangen, mach weiter. Und mit diesem Weitermachen bin ich heute noch beschäftigt. Ich habe in der letzten Zeit zu Hause für Gnade und Herrlichkeit 1993 einiges vorgearbeitet. Also es gibt mehrere Arten und Formen des Glaubens und hier wird also erwähnt, Glaube in Christo Jesu. Und bei der Liebe, Gottes Liebe, Agape, da fügt Paulus auch einen Zusatz hinzu, Liebe zu allen Heiligen. Liebe zu allen Heiligen. Kolosser 1 hat so manche Ähnlichkeit mit Epheser 1, wo auch die Rede ist von der Liebe zu allen Heiligen. Das war Bruder Karl Geier ja auch ein wichtiges Anliegen. Er hat ja hier Ende 1954 so gesegnete Dienste getan am Jahresschluss, Jahresschlusskonferenz 1954. Und durch die freundliche Fügung Gottes wurde es damals auf Band aufgenommen, sodass man diese Vorträge heute noch beim Paulus Verlag in Heilbronn bestellen kann als Kassette. Und ihm war ja auch immer die Liebe zu allen Heiligen und überhaupt unseren Brüdern, auch Adolf Heller, ein wichtiges Anliegen. Deshalb gibt es überkonfessionelle Begegnungsstätten wie die Langensteinbacher Höhe, damit Gläubige lernen, über den Zaun hinüber zu blicken, alle Heiligen zu lieben. Was ja nicht ausschließt, dass ich hier an irgendeinem Punkt meinen Platz habe in einer örtlichen Gemeinde oder Gemeinschaft. Aber dass wir über den Zaun hinaus hinüberschauen und lieben. Hier steht dann noch in Vers 5, wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist. Wegen der Hoffnung bemühen wir uns heute schon, alle Heiligen zu lieben. Nicht nur unbedingt die des eigenen Gesangbuchs, der eigenen Tauferkenntnis und der eigenen Schau über Prophetie und Eschatologie, sondern auch ruhig solche, die ein klein bisschen anders denken. Denn im Himmel gibt es ja bekanntlich keine getrennten Abteilungen. Oder meinen Sie das, dass wenn wir in den Himmel hinaufkommen, der Herr hat seine Gemeinde entrückt und dass da jemand an der Pforte steht, Moment mal, katholisch links, evangelisch rechts, freikirchlich oder was oder wie oder was waren Sie? Moment, da ganz rechts, da sind die. Nein, 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 das gibt's überhaupt nicht. Da wird nur gefragt, ob jemand in Christo war, ob er Kind Gottes war, ob er den Geist Gottes empfangen hat. Und wenn das im Himmel so ist, warum wollen wir dann mit dieser Liebe zu allen Heiligen nicht schon hier auf Erden beginnen? Und mir ging auch in den letzten Tagen das Wort durch den Kopf, wo auch von allen Heiligen die Rede ist, Epheser 3, Vers 18. Auf dass ihr völlig zu erfassen vermöget mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe sei. Nur mit allen Heiligen können wir alle Dimensionen, die hier genannt sind, Breite, Länge, Tiefe, Höhe des Wesens Gottes, des Planes Gottes. Also in die ganze Breite, Länge, Tiefe, Höhe der Gotteserkenntnis hineinwachsen mit allen Heiligen, nicht getrennt von allen Heiligen. Es ist immer gefährlich, wenn sich ein Gotteskind an einen Bruder hängt, an einen Lehrer hängt. Nur wenn der kommt, dann bin ich da. Andere haben mir nichts zu sagen. Ihr Lieben, das ist sehr gefährlich. Der Bruder mag heißen, wie er will, und wenn er Schumacher heißt. Hängt euch nicht an einen Mann, hängt euch nicht an einen Bruder. Es ist ja verständlich und geistlicherweise natürlich, dass man eine besondere Beziehung hat, etwa zu einem Bruder, der einem half, das neue Leben zu erlangen, durch den man, wie man sagt, zum Glauben gekommen ist. Da hat man gewiss eine besondere Beziehung. Aber da soll auch, wie es heißt, dann die Nabelschnur abgeschnitten werden von der betreffenden Schwester oder Bruder, Mutter in Christo, Vater in Christo, Lehrer der Gemeinde, wer immer es war, der mich zum Glauben führte. Da muss dann geistlicherweise auch mal ruhig eine Lösung eintreten, so dass ich nicht nur auf einen Mann fixiert bin. Glaube, Liebe, Hoffnung. Dieser heilige Dreiklang, und Paulus sagt in 1. Korinther 13, Vers 13, das sind die bleibenden, Glaube, Hoffnung, Liebe. Vieles andere vergeht, so manche Gnadengabe ist nicht auf Dauer angelegt, aber Glaube, Hoffnung, Liebe bleiben. Und die Liebe ist die größte unter ihnen. 1. Korinther 13, 13. Und dann habe ich festgestellt, dass dieser heilige Dreiklang uns auch noch begegnet als Waffenrüstung. In 1. Thessalonicher 5, Vers 8. 1. Thessalonicher 5, Vers 8. Meine Frau mag entschuldigen, die Tage lag in ihrer Küche ein Zettel und auf dem stand nüchtern. Das bezog sich aber auf den Arzt, den sie am anderen Morgen in der Frühe besuchen sollte, nüchtern. Und als ich dann aber die Losung aufschlug, da stand auch was von nüchtern. Da sagte ich, also siehst du, jetzt haben wir es schon doppelt. Nüchtern, nüchtern sollen wir sein. Ja, wir haben oft in der Schrift die Aufforderungen zur Nüchternheit. Und das ist in der heutigen Zeit besonders wichtig, dass wir uns weder gefangen nehmen lassen vom weltlichen Rausch, von Verführungen der Massenmedien, noch auch geistlicherweise von irgendeinem Rausch. Wo man berauscht ist, da ist schon gefährlich. Wir aber, die wir vom Tage sind, lasst uns nüchtern sein, angetan mit dem Brustharnisch des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung der Seligkeit, mit der Erwartung der Errettung. 1. Thessalonicher 5, Vers 8. Ich darf es vielleicht mal so sagen, wir kennen die Waffenrüstung von Epheser 6 im Bilde der Rüstung eines römischen Legionärs damaliger Zeit. Das sind 7 Stücke, wenn man das Gebet noch mit hinzuzählt. Wem diese Waffenrüstung nun ein bisschen schwer ist und der denkt, ach, 7 Stücke, ob ich das alles in meinem Alter überhaupt noch behalten kann, dem kann ich hier also eine einfachere, aber auch sehr gute Waffenrüstung empfehlen. 1. Thessalonicher 5, Vers 8, Glaube, Liebe, Hoffnung. Dieser heilige Dreiklang ist also zugleich etwas, das uns schützt. Wir bleiben vor vielem bewahrt, wenn diese Dinge bei uns in unserem Innern reichlich vorhanden sind. Glaube, Liebe, Hoffnung. In dem Maße, als das Platz greift, da hat anderes nicht mehr Platz und Interesse. Glaube und Liebe werden hier dargestellt als Brustharnisch, schützen die Herzpartie, sehr wichtig. Und dann die Hoffnung, das ist etwas, was bei keinem Motorradfahrer fehlen darf, bekanntlich der Helm. Der Helm, dass das Gehirn geschützt ist, also aufs Geistliche übertragen. Die Herzpartie und das Gehirn, Herz und Gedankenwelt, das ist sehr wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Und wenn der tiefe Glaube, das völlige Vertrauen, etwa im Sinne von Römer 8, bei uns vorhanden ist, und die Liebe, hier steht Agape, Gottesliebe, wenn die Gottesliebe und das tiefe Vertrauen der Vater macht's recht, mag es auch in der Weltgeschichte drunter und drüber gehen, dass wir das kaum noch verstehen, so dürfen wir doch im Vertrauen geborgen sein. Die Leute fragen immer wieder, gerade auch in der heutigen Zeit, wie kann Gott das zulassen? Ich habe erst neulich wieder gemerkt, diejenigen, die am lautesten schreien, sind meistens Menschen, die sich sonst um Gott nicht kümmern. Aber wenn was in der Zeitung steht an Negativen, wie kann Gott das zulassen? Ja bitte, ist es denn Gott, der von den Hügeln um Sarajevo herunterschießt auf die Stadt? Oder sind das Menschen, die seinen Geboten nicht folgen? Natürlich trägt Gott eine Letztverantwortung für alles Weltgeschehen und er stellt sich auch dazu. Und warum so schreckliche Dinge stattfinden können in Somalia und in Jugoslawien und in den Gussrepubliken und wo überall das nun ist, das können wir wohl nur aus der Warte der Ewigkeit einmal ganz begreifen. Hier werden wir das nie im Fleische ganz verstehen können, warum es so schlimm kommen muss. Aber es wird noch schlimmer kommen, bevor es besser wird. Das sagt das prophetische Wort. Kurzum, dass unser Herz geschützt ist und auch unsere Gedankenwelt, das können wir gerade in der heutigen Zeit sehr gut brauchen. Glaube, tiefes Vertrauen gestützt auf das Wort. Gottes Liebe, die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, Römer 5, Vers 5, und Hoffnung der Seligkeit. Das Wort Hoffnung hat natürlich in der Bibel nicht die Bedeutung, die es in der Welt hat. Ich hoffe, dass morgen gutes Wetter ist, so ist das nicht gemeint. Das machen manchmal sogar Theologen falsch. Ich hatte neulich ein kleines Heftchen in der Hand von dem katholischen Theologen Hans Urs von Balthasar, Kleiner Diskurs über die Hölle. Im letzten Urlaub habe ich mal 3 Bücher über die Hölle gelesen. Und dann habe ich etwas geschrieben für die Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit, was 1993 erscheinen soll in mehreren Heften, über die Hölle. Da habe ich also ein Buch von einem Theologen Bautz vom vorigen Jahrhundert, ja vor 110 Jahren ungefähr erschienen. Und da wird die ganze Qual und die ganze Strenge, finstere Strenge des Dogmas deutlich. Wie hat man im Mittelalter gedacht? Was hat man Gott in die Schuhe geschoben? Ich sagte meiner Frau, da ist ja alles, was heute in Jugoslawien geschieht und die schlimmsten Dinge, die auf Erden geschehen, die sind ja dagegen noch fast angenehme Kleinigkeiten. Was das christliche Gehirn sich ausgedacht hat. Da steht also zum Beispiel in diesem Buch über die Hölle zu lesen, von vor 100 Jahren, dass Gott ja alle Menschen wieder auferweckt. Auch die Gottlosen werden auferweckt. Wir warten auf die Auferstehung in einem Geistleib. Die Gottlosen kriegen natürlich keinen Geistleib. Weshalb kriegen die überhaupt einen Auferstehungsleib? Antwort der katholischen Dogmatik des Mittelalters, der Scholastik, damit sie besser gequält werden können. Denn wenn nur der Geist dem Feuer ausgesetzt wird, dann kann das Feuer nicht so quälen, wie wenn da ein Leib ist. Ich sage es jetzt in meinen Worten, aber so auf das lief es hinaus, was dort stand. Und jene Qual wird auch keinen Moment nur eine Unterbrechung oder eine Linderung bekommen. Und sie ist unendlich in alle Ewigkeit. Sogar die Kinder, die nicht getauft sind, haben daran teil. Allerdings werden die weniger gequält oder auch vielleicht fast gar nicht. Augustin hat gesagt, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beantworten. Andere haben gesagt, doch, die kommen auch ins Feuer, wenn sie nicht getauft sind. Aber ein bisschen weniger in alle Ewigkeit. Da hat man unbedingt dran festgehalten. Und dann las ich Hans Urs von Balthasar, was er vor einigen Jahren geschrieben hat, ein alter katholischer Theologe, ich weiß nicht, ob er heute noch lebt. Und dann fiel mir doch auf, dass auch im Katholizismus eine große Wende eingetreten ist. Hans Urs von Balthasar sagt, ich habe etwas Ketzerisches unternommen. Ich bezweifle ein Dogma. Ich bezweifle, ob heute jemand schon in der Hölle ist. Und ich bezweifle, ob das nicht überhaupt nur gedacht ist als Drohung, die uns als Ermahnung dienen soll. Ja, und ich hoffe, so schreibt Hans Urs von Balthasar, ich hoffe doch, dass eigentlich gar niemand in die Hölle kommt. Auch wenn mich die Leute verspotten, ich würde die Hölle leer hoffen. Er hofft, dass alle errettet werden. Er hofft, dass alle errettet werden. Sowohl in dem Buch über den norwegischen Höllenstreit, da gab es so in den 50er Jahren einen norwegischen Höllenstreit zwischen protestantischen Theologen, Hallesby und Schjelderup und andere, norwegischer Höllenstreit, da sagt ein protestantischer Theologe, ich hoffe, alle Menschen werden errettet. Und der katholische Hans Urs von Balthasar, ich hoffe, alle Menschen werden errettet. Aber er fügt dann hinzu, das darf man nur hoffen, das kann man nicht wissen. Also ich bin da ein bisschen anderer Meinung, wie Sie sehen, lesen können in dem Buch Versöhnung des Alls, Gottes Wille. Ich glaube nicht, dass wir, wenn die Bibel von Hoffnung redet, dass wir da auch sagen dürfen, wie bei dem weltlichen Gebrauch des Wortes hoffen, hoffen ist nicht wissen. Wenn Paulus etwas hofft, etwa in Römer 8 oder in 1. Korinther 15, dann ist das tiefes Wissen. Also ich freue mich natürlich, wenn ein Theologe wenigstens schon mal hofft, dass alle Menschen selig werden. Das freut mich natürlich ungemein, aber ich bin nicht der Meinung, dass Hoffen nicht Wissen bedeutet. Hoffen ist Wissen im Sinne der Schrift. Aber zurück, wir gingen aus von Kolosser 1, Vers 4, Glaube, Liebe, Hoffnung, dem heiligen Dreiklang. Und diese Hoffnung ist also nicht bloß, naja, ich hoffe mal so, ich weiß ja nicht, wie es wird, sondern das ist schon eine feste Erwartung aufgrund der Schrift. Ein weiterer praktischer Hinweis aus Kolosser 1, bevor wir dann zu dem wunderbaren Christusbild kommen. Ich springe jetzt mal von Vers 4 zu Vers 12. Kolosser 1, Vers 12 und 13. Und da werde ich erinnert an etwas, das ich in jungen Jahren auf einer Jugendfreizeit erlebte. Da sagte nämlich ein Bruder zu uns, kann sein, es war Ernst Schlegel oder ein anderer Bruder, der mit auf dieser Jugendfreizeit war. Er sagte den Jüngeren, vergesst es nie, macht es täglich, was hier steht. Nämlich nach Kolosser 1, 12 und 13, möglichst täglich, dem Vater zu danken, dass er uns fähig, tüchtig oder tauglich gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht, dass er uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in den Machtbereich des Sohnes seiner Liebe. Dankt dafür täglich. Das habe ich mir gut gemerkt. Das ist all die Jahre mit mir gegangen. Ich will nicht behaupten, dass ich das täglich mache, aber doch sehr oft. Ich beginne meistens mein Gebet am frühen Morgen schon damit, dass ich erst einmal danke, dass Gott mich errettet hat aus der Vollmacht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ich habe es auch heute früh gemacht und ich möchte das weitergeben als Anregung. Denn wer das tut, der erfreut erstens das Vaterherz Gottes und zweitens gibt er den Mächten und Gewalten der unsichtbaren Welt ein Zeugnis, wo er hingehört und drittens bestätigt er auch sich selber, wo er steht und wo er hingehört. Die Sekretärin, die morgens schon ganz früh als allererstes mal gedankt hat dafür, Herr, ich gehöre dir, ich danke dir, du hast mich errettet, ich gehöre nicht der Finsternis, ich bin daraus im Machtbereich des Sohnes der Liebe, die fällt nicht so schnell drauf rein, wenn wenige Sekunden vor 12 das Telefon läutet und der Chef sitzt nebendran, sagen sie, ich bin nicht da. Das kann ja mal so dann in der Hektik des Betriebes passieren, dass auch ein Gläubiger oder ein gläubiges Mädchen sagt, also der Chef ist nicht da. Wenn diejenige aber am Morgen als allererstes gesagt hat, Herr, ich gehöre dir, ich bin errettet, dann hat sie wohl auch die Gnade, trotz Hektik im Betrieb, dass sie dann ganz geschwind sagt, das können Sie mit mir nicht machen. Also ich lüge nicht, ich kann sagen, Sie sind nicht zu sprechen, aber ich sage nicht, Sie sind nicht da, wenn Sie hier neben mir sitzen. Ja, ihr werdet sagen, der ist Rentner, der hat gut reden, ich möchte aber meinen Job nicht verlieren, oder wie denken Sie darüber? Ich meine, ein Christ soll auch am Arbeitsplatz nicht lügen. Zurück. Es ist also sehr wichtig, auch für uns selber, auch aus dem Grunde, wer jeden Tag für die Errettung dankt, der muss nicht zum Seelsorger laufen. Aus dem Grunde, ach, ich habe meine Heilsgewissheit verloren. Ach, liebe Mutter in Christo, ach, lieber Herr Pastor, ach, lieber Bruder, ich habe mal etwas gefühlt von Liebe, es brannte in meinem Innern, aber die erste Liebe ist weg, ich fühle nicht, bin ich vielleicht noch ein Gotteskind. Zu dem Zweck habe ich nie einen Seelsorger gebraucht und brauchen Sie auch keinen, wenn Sie jeden Tag zuallererst mal danken für die Errettung. Ob einer viel spürt oder wenig, spielt keine Rolle. Emotionen sind von Mensch zu Mensch sehr verschieden. Das gilt auch im Geistlichen. Unser Bruder Willi Schirmacher erzählte einmal, wie er sich bekehrt hat. Es war wohl eine liebe Schwester, eine Kindergartentante in Ostpreußen. Und er und noch ein anderer gingen zu der lieben Schwester. Also es war vielleicht nicht Kindergarten, sondern Sonntagsschule inzwischen geworden. Und sie waren vielleicht schon 15 oder 17, ich weiß es nicht. Und gingen dann zu der Schwester und haben einen Anfang mit Jesus gemacht. Und als sie wieder rauskamen, sagte Wille Schirmacher, da sagte der andere junge Mann, ach, jetzt fühle ich mich wie neu geboren. Und Wille Schirmacher sagte, typisch, ich fühle überhaupt nichts. Ich fühle überhaupt nichts. Typisch für unseren nüchternen Bruder Wille Schirmacher, wer ihn gekannt hat. Und wir wissen aber natürlich aus seiner inzwischen abgeschlossenen Biografie, der Herr hat ihn ja zu sich genommen vor einigen Jahren, 60 Jahre hindurch hat er seinem Herrn dienen dürfen am Wort, anfangs ja als Afrika-Missionar. Da brauche ich kein Wort darüber zu verlieren, ob das echt war. Das war echt. Und dabei hat der Mann gesagt, als er sich bekehrte, ich fühle überhaupt nichts. Das ist auch nicht in erster Linie eine Sache des Gefühls, das ist auch nicht eine Sache des Gehirns, des Wissens, der Bibelerkenntnis. Was ist denn Bekehrung für eine Sache? Eine Sache des Willens. So wie wenn ich mich mit dem Auto verfahren habe, das ist mir die Tage noch passiert, wenn ich abends im Dunkeln an einen Ort fahren muss zum Dienst, wo ich lange nicht mehr war. Ja, dann sage ich, ich bin falsch, ich drehe um, ich will jetzt umdrehen, ich will ja schließlich in die richtige Richtung fahren. Das ist nicht eine Sache des Fühlens, auch nicht des Wissens, sondern des Willens. Auf den Willen kommt es an bei der Hingabe an Jesus Christus. Ob du da viel oder wenig fühlst, das ist von Fall zu Fall verschieden. Die Seele darf dabei sein, aber die Seele spielt nicht die Hauptrolle, sondern der Wille des Geistes. Noch ein praktischer Hinweis, Vers 14. In welchem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Und da darf man auch immer wieder dafür danken, in welchem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Wir haben es. Es steht Epheser 1, es steht Kolosser 1. Wir dürfen haben. Auf dem Lamm ruht meine Seele, betet voll Bewunderung an. Alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Selger Ruheort, süßer Friede. Ich dachte neulich, so richtig ein Lied für Ruheständler. Aber nicht nur für Ruheständler, sondern geistlicherweise dürfen wir das alle erleben. Ich bin zur Ruhe gekommen durch des Lammes Blut. Auch wenn du mitten im Berufsleben stehst. Und nun lese ich die Verse 15 bis 20 und da sehen wir ein zwölffaches Bild von Jesus, welcher das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene oder Erstgezeugte aller Schöpfung. Denn durch ihn sind alle Dinge, wörtlich Tapanta, das All, erschaffen worden, das in den Himmeln und das auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Das All ist durch ihn und für ihn oder hin zu ihm geschaffen. Und er ist vor allen und das All besteht zusammen durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Ekklesia, der herausgerufenen Gemeinde, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf dass er in allem den Vorrang habe. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn das All mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Das ist ein ganz gewaltiges Bild von Jesus, eine einzigartige Christologie. Höchstens Hebräer 1 kommt diesem Bibelabschnitt in etwa gleich. Höchstens Hebräer 1. Da haben wir auch ein solches gewaltiges Gemälde von der Größe Jesu. Der Apollos oder wer immer den Hebräerbrief geschrieben hat, der entwirft da auch ein ganz gewaltiges Bild von Jesus, der das All trägt. Und ganz kühn bezieht er Psalmworte die im Alten Testament auf Jehova, Jahwe, gemünzt sind, die bezieht er in Hebräer 1 auf Jesus und zeichnet auch da ein solches Bild, dass Jesus mit dem Vater das All geschaffen hat. Die Himmel sind Werke deiner Hände. Dein Thron, oh Gott, steht für die Zeitalter der Zeitalter. Da wird Jesus Gott genannt, da ist Jesus der Schöpfer der Himmel. So groß wird uns Jesus auch in Hebräer 1 gemacht. Und nun hier in Kolosser 1 von Paulus. Morgen früh will ich ja über Kolosser 2 sprechen und dann auch etwas sagen über die Kampfsituation, die damals bestand. Paulus hat seine Gründe, warum er hier die ganze Größe Jesu entfaltet. Denn diese jungen Christengemeinden in Kolossae und in Laodicea und in Hierapolis, im Städtedreieck, im Tale des Lykos und Mäander, die waren sehr bedroht, sehr bedroht. Da war das Christentum ja nicht Staatsreligion, da war das Christentum auch nicht eine Einrichtung, die es also seit Jahrhunderten und Jahrtausenden von Jahren schon gab, wie heute. Das war eine ganz neue Bewegung. Vor 30 Jahren war ja erst der Kreuzestod Jesu gewesen und seine sieghafte Auferstehung, als Paulus diese Briefe geschrieben hat. Das lag mal gerade erst 30 Jahre zurück. Und da gab es dann viele Einflüsse, darüber werde ich dann morgen früh etwas sagen, und über den gewaltigen Kampf, der dort herrschte. Paulus geht es darum, dass Jesus nicht klein gemacht wird und mit Geschöpfen auf eine Stufe gestellt wird, sondern dass seine Unvergleichlichkeit deutlich wird. Ein zwölffaches Bild von Jesus. Erstens, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Niemand hat Gott je gesehen. Steht zweimal im Neuen Testament. Johannes 1, Vers 18 und 1. Timotheus 6, Vers 16. Niemand hat Gott je gesehen. Aber wir können die Wesenszüge Gottes erkennen in Jesus. Der Apostel Johannes sagt einmal 1. Johannes 1, Vers 5. Gott ist Licht und in ihm ist überhaupt keine Finsternis. Johannes, woher weißt du das? Er würde uns antworten, ich weiß es von Jesus. An Jesus habe ich es gesehen. In ihm war nicht die geringste Finsternis. Und ich stelle mir immer vor, wie dieser Johannes, der ja an der Brust Jesu lag, wenn sie zu Tische lagen, dass er den Herrn genau angeschaut hat. Johannes war so eine Art Terstegen, so eine Art Mystiker, so einer, der ins Innere des Wesens drang, der das inwendige Wesen ganz genau kennenlernen wollte und die Aussagen über das Wesen Gottes, Gottes Geist, Gottes Licht, Gottes Liebe und die Ich-Bin-Worte Jesu, die haben wir ja von diesem Johannes im Johannesevangelium und in seinem ersten Brief. Er hat Jesus genau angeschaut, wann ist da mal etwas Finsteres? Niemals, niemals. Auch nicht, wenn er Gerichtsreden hielt, auch nicht, wenn er die Geißel aus Stricken nahm und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Keine Finsternis. Und von Jesus weiß ich, wie Gott ist. In Gott ist also auch überhaupt keine Finsternis. Kolosser 1, Vers 15. Das Bild des unsichtbaren Gottes. Zweitens, der Erstgeborene aller Schöpfung. Wir können auch übersetzen, der Erstgezeugte aller Schöpfung. Gott ist der Schöpfer der Welt, aber es ist ein Unterschied zwischen Schöpfung und Zeugung und zwischen Wesen, die nur auf der Linie der Schöpfung laufen, als Werk seiner Hände. Dazu gehören alle Geschöpfe. Oder da gibt es dann solche, die sind nicht nur Geschöpfe, auch Geschöpfe natürlich, aber gezeugt und geboren. Die hebräische Sprache und die griechische Sprache haben es an sich, dass das gleiche Wort gebraucht wird für Zeugen und Gebären. Im hebräischen Yalat und im griechischen Genao. Genao hängt zusammen mit den Genen, von denen man heutzutage so viel hört. Gentechnik, Genmanipulation. Und Psalm 2, Vers 7 heißt es ja, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Es kann auch heißen geboren, gezeugt und geboren, alles in einem. Und im ersten Johannesbrief haben wir des Öfteren die Aussage, wir sind aus Gott geboren. Und Kennzeichen dafür ist zum Beispiel die Bruderliebe oder auch das Wissen, dass Jesus der Christus ist. Wer da glaubt, dass Jesus der Christus, der Messias ist, der im Alten Testament verheißene Heilskönig, der ist aus Gott gezeugt und geboren. Da gibt es mehrere Aussagen darüber. Von Gott gezeugt und geboren im ersten Johannesbrief. Und der allererste, der aus Gott gezeugt und geboren ist, das ist eben Jesus Christus. Dritte Aussage, er ist der Schöpfer des Alls, natürlich zusammen mit dem Vater. Kolosser 1, Vers 16, durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden. Von Dingen steht im Urtext nichts. Das ist so eine Verlegenheitslösung mancher Übersetzer. Das Alta Panta. Alles ohne Ausnahme. Durch ihn ist das All erschaffen worden, in den Himmeln und auf der Erde. Eine Erinnerung an 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, Vater und Sohn. Wer sich das genau merkt, 1. Kolosser 1, Vers 16, der liest dann 1. Mose 1 mit anderen Augen, der sieht den Herrn Jesus hier voll im Einsatz, im ersten Kapitel der Bibel. Vater und Sohn und der Heilige Geist ist auch schon dabei im zweiten Vers der Bibel und der Geist Gottes schwebte oder brütete über den Wassern. Vater, Sohn, Heiliger Geist im ersten Kapitel der Bibel. Viertens, dann geht es aber weiter in Vers 16, der Sohn ist nicht nur der Schöpfer des Alls, sondern mit dem Vater auch Ziel des Alls. Das All ist durch ihn und für ihn oder hin zu ihm geschaffen. Gott ist Ursprung und Gott ist auch Ziel und Zweckbestimmung. Vorher kommt das All nicht zur Ruhe. Vorher kommt es aus seinen Kämpfen und Erschütterungen nicht heraus. Es kann nicht Friede werden, bis deine Liebe siegt. Das dürfen wir aber auch einmal ganz praktisch nehmen. Das All hat die Bestimmung zu ihm hin. Deshalb kann ein Mensch nur Frieden haben, wenn er auch diese Richtung hat in seinem Leben. Haben wir in unserem Leben die Richtung zu ihm hin? Ist das unsere Richtung, Trend, Tendenz? Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Nur wer sich auf ihn hin bewegt, statt ihm davonzulaufen und den Rücken zuzukehren, nur der kann Frieden haben. Wir können es einem Menschen auf den Kopf zu sagen, solange du Gott davonläufst, kannst du keinen Frieden haben. Du kannst machen, was du willst. Du kannst Psychopharmaka schlucken, du kannst zu Nervenärzten gehen. Du kannst keinen Frieden haben, wenn du nicht zu Gott hin dich bewegst. Damit will ich nicht sagen, dass jede Nervenkrankheit diesen Ursache hätte. Aber wer Gott davonläuft, kann keinen Frieden haben. Das ist die Zweckbestimmung des Alls. Schon Augustin hat gesagt, unruhig ist unser Herz, bis es ruht, Herr, in dir. Wir kommen nicht zur Ruhe, wir können als Menschen keinen Frieden haben, wenn wir nicht zu ihm hin leben. Wer das aber tut, der kann Frieden und Ruhe im Herzen haben. Fünftens, er ist der Präexistente. Jesus ist präexistent, das heißt, er ist vor allen. So heißt es ganz schlicht in Vers 17, er ist vor allen. Er war also vor 1. Mose 1, Vers 1 schon da. Da war der Sohn beim Vater. Und gelegentlich wird ja im Neuen Testament an diese Zeit erinnert. Auch Jesus selber erinnert daran im hohen priesterlichen Gebet. Johannes 17, Vers 5 und 24. Die Herrlichkeit, Vater, die ich bei dir hatte, ehe der Kosmos war. Du hast mich geliebt, ehe der Kosmos war. Er ist der Präexistente. Sechstens, alle Dinge, das All besteht zusammen durch ihn. Vers 17. Da würde ich dann gern mal im Himmel einen naturwissenschaftlichen Vortrag hören über das Thema, wie Jesus in all den Äonen den Zusammenhalt des Alls gewährleistet hat und noch gewährleistet. Es ist wirklich zum Staunen, was hier auf engem Raum alles zusammengetragen ist in Kolosser 1, 16 bis 20. Wie kurz sich Paulus fasst im Heiligen Geist, wie kompakt, wie dicht er das gesagt hat und wie gewaltig das ist. Also diese Aussage, das All besteht zusammen durch ihn, hängt ja wohl zusammen mit dem, was auch in Hebräer 1, Vers 3 gesagt ist, er trägt das All durch das Wort seiner Macht. Und der Theologe Otto Michel hat dazu gesagt, Bewahrung vor dem Zerfall. Bewahrung vor dem Zerfall. Christus trägt das All. Das All besteht zusammen durch ihn. Wir haben in der Gegenwart, in der Völkerwelt vieles, dass das fällt auseinander, das geht auseinander, das geht aus dem Leim. Die wollen nicht mehr zusammenbleiben. Tschechoslowakei, Jugoslawien, früheres Sowjetimperium und so weiter. Es gibt viel Chaotisches. Auch in der Welt, auch in der Natur gibt es chaotische Vorgänge. Bis hin zu Sternsystemen gibt es chaotische Vorgänge und in der Natur und in der Völkerwelt und im Menschenherzen. Aber dass es überhaupt noch Ordnungen gibt, dass die Sterne überhaupt noch ihre Bahn ziehen, die Sonne geht jeden Morgen für uns auf und abends unter und wir können das vorausberechnen für ein ganzes Jahr. Wir wissen ganz genau, in 4 Wochen geht sie dann auf und dann unter und im nächsten März und. Dass wir das alles berechnen können, dass diese Ordnungen noch gelten, das ist doch auch, und dafür wollen wir auch mal dankbar sein, dass es doch auch in unserem Lande noch gewisse Ordnungen gibt. Es gibt ja bereits Länder, wo es Anarchie gibt, wie ich das jetzt hörte von Somalia. Da ist eben keine Regierung mehr, da kann man sich an niemand wenden, bewaffnete Banden, und da muss man sehen, wie man klarkommt. Und wenn man dann Lebensmittel verteilen will für die Hungernden, dann muss man erstmal sich eine bewaffnete Bande nehmen, die mit Maschinengewehr da dann einem hilft, dass man heil ans Ziel kommt, die sich untereinander bekämpfen. Da ist keine Regierung, nichts mehr da. Also wir haben in Deutschland immer noch eine Post, die funktioniert. Manchmal wird's teuer, aber im Großen und Ganzen funktioniert's. Die Müllmänner streiken schon mal, aber sie streiken nicht immer. Die meiste Zeit des Jahres streiken sie nicht. Haben wir schon mal dafür gedankt. Also es gibt doch immer auch noch etliche Dinge, die ordentlich laufen. Und das hat etwas damit zu tun, dass all besteht zusammen in ihm. Hat auch etwas damit zu tun, dass es immerhin noch gottesfürchtige Menschen gibt, die sich an Gott und Gottes Wort orientieren. Ja, das sind hier großartige Dinge. Ich habe 6 genannt. Bild des unsichtbaren Gottes, Erstgeborener oder Erstgezeugter aller Schöpfung, Schöpfer des Alls mit dem Vater, Ziel des Alls mit dem Vater, der Präexistente, Träger und Erhalter des Alls. 7. Vers 18, er ist das Haupt des Leibes. Dieser Jesus, dieser gewaltige Schöpfer und Träger des Alls, der ist zugleich auch in Personalunion Haupt des Leibes. Wenn wir das hören, dann klingt so manches an, was wir wohl schon gelesen haben und gehört haben aus dem Epheserbrief oder Römerbrief, 1. Korintherbrief, diese wunderbare Beziehung Haupt und Leib. Das wäre ein Thema für sich, nicht nur für eine Bibelstunde, für einen ganzen Bibelkurs, was darüber alles Paulus sagt.
Kassette bitte wenden.
8. Er ist der Anfang. So wird er ganz schlicht in Vers 18 genannt. Welcher der Anfang ist? In vieler Hinsicht ist er der Anfang der göttlichen Lebensmehrung, der Anfang des göttlichen Schöpfungshandelns, der Anfang der Gemeindebildung. Er ist der Anfang. Wer dann die Bibel ganz vorn aufschlägt, 1. Mose 1, Vers 1, wie beginnt die Bibel? Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Jesus ist der Anfang, also in Jesus Christus schuf Gott die Himmel und die Erde. So dürfen wir das dann übertragen. 9. Er ist der Erstgeborene oder Erstgezeugte aus den Toten. Der Erstgeborene oder Erstgezeugte aus den Toten. Herausgeboren aus dem Totenreich wie aus einem Mutterschoß. Darüber hat Willi Schirmacher des Öfteren einmal gesprochen. Vielleicht erinnert sich mancher. Der Erstgeborene, Erstgezeugte aus den Toten. Da steht also in Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das wird 3-mal im Neuen Testament zitiert. 2-mal in Hebräer 1, zu welchem der Engel hat Gott je dergleichen gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und die 3. Stelle im Neuen Testament, das habe ich lange Zeit nicht verstanden, fang langsam an, es ein bisschen zu verstehen. Die 3. Stelle wo Psalm 2, Vers 7 im Neuen Testament zitiert wird, jener uralte Gottesspruch, wohl das älteste Vaterwort an seinen Sohn. Das ist in Apostelgeschichte 13. Apostelgeschichte 13, da lese ich mal die Verse 32 bis 34. Da geht es also um die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. 32 bis 34 in Apostelgeschichte 13. Und wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott diese uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesum erweckte. Wie auch in dem zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber aus den Toten auferweckt hat und so weiter. Da ist also die Rede von der Auferweckung des Sohnes durch den Vater. Wie es auch in Psalm 2, Vers 7 gesagt ist, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Was haben denn diese beiden Dinge miteinander zu tun? Sind das nicht zwei völlig verschiedene Vorgänge? Vor aller Zeit und Welt hat der Vater den Sohn ins Dasein geführt, gezeugt und geboren. Und jetzt heißt es da in Apostelgeschichte 13, das habe sich erfüllt, als der Sohn auferweckt wurde. Da hat es sich gleichsam noch einmal erfüllt, aus dem Mutterschoß des Todes ausgeboren. Das war also ein ganz gewaltiges Wunder Gottes, nicht vergleichbar mit irgendeiner Krankenheilung, dieses Handeln des Vaters am Sohn, als er ihn auferweckte. Und dann kommen noch drei weitere Dinge. Zehntens. Er ist der Träger der ganzen Gottesfülle. Da kommen wir auch morgen früh noch drauf. In Kolosser 2, Vers 9 wird es auch gesagt. Er ist der Träger der ganzen Gottesfülle. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Kolosser 1, Vers 19. Und dann Kapitel 2, Vers 9, eines der schönsten Worte im ganzen Neuen Testament. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Alles, was das Wesen Gottes ausmacht, ist auch im Sohne enthalten. Ob es geht um den heiligen Ernst, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Liebe, Sanftmut, Demut, aber auch Gerichtsernst, alles ist im Sohn enthalten. Die ganze Fülle Gottes wohnt in ihm. Und zwar war es das Wohlgefallen der Fülle, in ihm zu wohnen. Gott wohnt nur da, wo es ihm wohlgefällt, wo man ihn auch will. Paulus geht ja so weit in Epheser 3, dass er sagt, auch wir sollen erfüllt werden zur ganzen Gottesfülle. Paulus hat so kühne Gebete. Paulus strebt nach der ganzen Fülle. In dem Gebet in Epheser 3, Vers 19 heißt es ja, dass ihr erfüllt sein möge zu der ganzen Fülle Gottes. So auch Kolosser 2, Vers 10. Wir sind erfüllt in ihm. Wir haben Zugang zur Fülle. Aber diese Fülle drängt sich nicht auf, die zwingt uns nicht, die vergewaltigt uns nicht, die wohnt nur da, wo man sie auch haben will. Und in einem Liede heißt es, sehnst du dich wohl nach der Fülle jener Gnade? Sehnst du dich danach? In ihm wohnt die Fülle Gottes und vollende dich im Sohn. Wollen wir die Fülle? Wenn wir sie nicht wollen, kommt sie ganz gewiss nicht. Strecken wir uns danach aus? Sind wir offen dafür? Im Sohn wohnte die ganze Fülle. Und wir dürfen zur Fülle gelangen. Bruder Karl Geier hat immer betont, Epheser 3, Epheser 4, Epheser 5. Gottesfülle, Christusfülle, Geistesfülle. Epheser 3, Vers 19, Gottesfülle. Epheser 4, Vers 13, Christusfülle. Epheser 5, Vers 18, Geistesfülle. Und wie ärmlich sieht es dann oft in der Praxis vieler Gotteskinder aus, und wie ärmlich sieht es in manchen Gemeinden aus. Man hört manchmal so manches stöhnen. Und dabei hätten wir doch Zugang zur Fülle. Der Teufel bringt es immer wieder fertig, dass sich Gotteskinder streiten, manchmal um Kleinigkeiten streiten und bleiben daran hängen. Der Teufel bringt es auch immer wieder fertig, dass wir es nicht so machen, wie Paulus sagt. Wenn man also den Dienst eines Bruders hört oder wenn jemand sagt, ich habe eine Offenbarung oder Weissagung, also ich habe von Gott was empfangen, Gott hat mir gestern das gesagt und das gezeigt oder da wird ein Vortrag gehalten. Paulus sagt, prüfet alles und wie geht's weiter? Das Gute haltet fest. prüfet alles, das Gute haltet fest. Paulus geht davon aus, dass nicht unbedingt alles gut ist. Vielleicht sind 20% gut oder hoffentlich 80% oder 99%. Und das Gute sollen wir festhalten. Aber was machen wir, wenn wir in einem Vortrag, in einem Dienst, in einem Gespräch irgendwas hören, was nicht nach unserer Meinung ist? Das halten wir fest und alles Gute haben wir längst vergessen. Und an dem einen Punkt, also das ist unerhört, der Bruder, die Schwester hat das behauptet, das glaubt die, das denkt die, das hat der gesagt. Und das geht dann Monate so, ja. An einem Ort irgendwo in Süddeutschland oder Südostdeutschland, da hat man mir mal gesagt, du weißt ja, der Bruder kommt nicht mehr in deine Stunde. Denn du hast ja vor 3 Jahren in Gnade und Herrlichkeit etwas geschrieben. Ironisch hast du dich geäußert über die 10-Stämme-Lehre. Ironisch, und das hat den Bruder getroffen. Der kommt nicht mehr in deine Stunden. Nicht? Das ist ein Beispiel, ich könnte viele nennen, wie man das Gute festhält. Ich habe doch wohl in jenem Artikel auch Gutes geschrieben, aber nein, da pickt man sich eine Sache heraus und ist getroffen und durch Jahre hindurch, mit dem bin ich fertig. Meinen Sie, liebe Geschwister, dass das im Sinne der Liebe Jesu ist, im Sinne der Demut und im Sinne des Heiligen Geistes? So werden wir nicht erfüllt zur ganzen Fülle Gottes. Aber so geht es manchmal, wenn man sich vom Teufel dahin bringen lässt, dass man eben gerade das Gegenteil macht von dem, was Paulus sagt. Prüfet alles. Und wenn da irgendwas nicht ganz sauber ist, das musst du mit der Gnadengabe der Kritik der Gemeinde Gottes begabt, ja, steht es auch in der Schrift, das musst du jahrelang festhalten, dem immer wieder aufs Butterbrot schmieren. Und mit dem darfst du keine Gemeinschaft mehr haben, denn er denkt ja in einer Detailfrage anders als du. Das bringt der Teufel leider fertig. Ach, da haben wir manchmal noch viel zu lernen. Prüfet alles. Ja, prüfen, ja. Wie sagte Bruder Heller, hütet euch, etwas von dem, was ich hier sage, anzunehmen oder abzulehnen, ohne es an der Schrift geprüft zu haben. Nicht, weil ich den Bruder mag oder weil er mir liegt, sondern sagt es die Schrift. Und wenn es die Schrift nicht sagt, dann darf ich ja in einem Punkt anders denken. Ich muss da nicht böse werden, ich muss da nicht fanatisch werden. Weiter. Vorletzter, 11. Punkt, er ist der Versöhner des Alls. Es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, erstens in ihm zu wohnen, und es war zweitens das Wohlgefallen der ganzen Fülle Gottes, also seiner Heiligkeit, seiner Gerechtigkeit, seines Gerichtsernstes, ja auch seiner Gerechtigkeit und zutiefst seiner Liebe, das Wohlgefallen der ganzen Fülle durch ihn das All zu versöhnen. Die Zeit habe ich längst hinter mir, dass ich über diesen Punkt gestritten habe. In jungen Jahren, so als 20-Jähriger, 25-Jähriger, ach, da streitet man mal gern. Und da gibt es ja so ganz manchmal leider Streitgespräche über diesen Punkt Versöhnung des Alls. Da gibt es ja so viele Aussagen in der Bibel von Verlorengehen. Und ich habe in meinem Buch Versöhnung des Alls, Gottes Wille, auch einen Abschnitt, der lautet Worte ohne Hoffnung. Jawohl, natürlich. Ich bin doch nicht blind. Ich weiß ganz genau, dass in der Bibel stehen eine ganze Reihe Worte ohne Hoffnung. Und deshalb verstehe ich wirklich auch Geschwister. Ich habe Verständnis, wenn jemand sagt, nö, das gibt's nicht. Da steht das, da steht das. In jungen Jahren hatte ich auch Gespräche, einmal mit einem jungen Prediger in Stuttgart. Ich war noch jung, er war auch noch jung, und dann saßen wir 2 Stunden beieinander und Bibelstelle hin, Bibelstelle her. Das kann man stundenlang machen. Wir haben uns aber nachher trotzdem nicht im Streit getrennt und gingen als Brüder auseinander. In jungen Jahren, da meint man, wenn dem anderen dann aber die Munition ausgeht und ich habe noch Munition, dann aber 1-0, dann ist er besiegt. Wunderbar, ich habe gewonnen. Ach nein, davon habe ich sein Herz noch nicht gewonnen, wenn ich jemand mit Bibelstellen so lange bombardiere, bis ihm der Stoff ausgeht. Nein, da habe ich sein Herz noch nicht gewonnen. Das würde mir heute keine Freude mehr bereiten. Es geht darum, dass Gott etwas innerlich aufschließt. Wir können das nicht aufoktroyieren. Aber eines möchte ich doch sagen dürfen zu Kolosser 1, Vers 20. Das Wort alle Dinge ist auch da nicht richtig übersetzt. Es werden doch nicht alle Dinge. Was für Dinge denn? Was für Dinge aus Metall oder Stein oder was? Die Galaxien oder was für Dinge? Die Dinge werden doch nicht versöhnt, sondern Versöhnung brauchen lebende Wesen. Da steht dasselbe Wort Tapanta wie auch in Vers 16. Und ich habe in jungen Jahren schon gelegentlich darauf hingewiesen, versöhnt hat er ebenso viele, wie er erschaffen hat. Genau die gleiche Anzahl, wie er erschaffen hat, hat er auch versöhnt. Denn in Kolosser 1, Vers 16 und in 1, Vers 20 steht genau der gleiche Ausdruck Tapanta. Nun gut, sagt dann mein Gegenüber, die hat er wohl am Kreuz versöhnt, aber die lassen sich ja eben nicht versöhnen. Ja, das erkenne ich auch, dass sich heute leider die meisten Menschen nicht versöhnen lassen. Aber Gott hat ja außer dem Gnadenweg auch seine langen, bangen, dunklen Gerichtswege. Und was er nicht durch Gnade erreicht, das erreicht er auf dunklen Gerichtswegen. Gottes Weisheit, Gottes pädagogische Weisheit versteht es allerdings, Menschen, Geschöpfe dahin zu bringen, dass sie plötzlich etwas wollen, freiwillig wollen, völlig ungezwungen, was sie vorher nicht wollten. Und dafür haben wir ja Beispiele in der Schrift, sei es der verlorene Sohn, der wollte heim zum Vater, erst wollte er weg. Und so wie er erst weg wollte, so wollte er wieder zurück. Und dazu hat ja der Gottesmann Jakob Kröger den schönen Satz gebildet, wohl ist die Menschheit durch den Fall ein verlorener Sohn geworden, aber die Fähigkeit durch Erlösung ein wiedergefundener Sohn zu werden, hat sie unverlierbar in die Fremde mitgenommen. Das habe ich zitiert in dem Buch Urknall und Schöpfergott. Also, Gott hat Beispiele dafür, verlorener Sohn, Kerkermeister von Philippi, Nebukadnezar und vor allen Dingen Saulus, Paulus, dass er durch Gerichte oder bei Paulus durch eine Offenbarung seiner Herrlichkeit einen Menschen innerlich so umpolen kann, dass der auf einmal will, was er vorher nicht wollte und liebt, was er vorher bekämpfte. Das bringt Gott allerdings fertig. So glaube ich an die Zielworte in Römer 5, in Römer 8, in Römer 11 und auch hier. Dann zwölftens, Jesus ist der Friedensstifter, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, es sei das auf der Erde oder das in den Himmeln. In verschiedener Weise hat Jesus Frieden gestiftet am Kreuz. Er hat auch Frieden gemacht zwischen Israel und den Nationen. So steht es in Epheser 2, Vers 14. Er hat zwischen beiden Frieden gemacht, aber dieser Friede zwischen Israel einerseits und Menschen aus den Heiden, dieser Friede ist ja in der Völkerwelt heute noch nicht da, aber er ist da in der Gemeinde Gottes, wo in der Gemeinde Gottes heute gläubige Israelis sind und Gläubige aus den Heiden. Russland, Amerika, Deutschland, wo immer sie herkommen, da ist es ein Herz und eine Seele. Er hat Frieden gestiftet, aber auch für den Einzelnen Friede mit Gott, Friede von Gott, Friede Gottes. Er hat Frieden geschaffen für alle, dafür hat er vollgültig bezahlt und wir dürfen heute deshalb in diesem Frieden Gottes stehen und dürfen persönlichen Frieden haben. Und wenn du einen Frieden mit Gott hast, ihm nicht mehr davonläufst, nicht den Rücken zukehrst, sondern zu ihm hin lebst, wie ich vorhin sagte, das All ist aus ihm und zu ihm hin. Wenn wir solche Menschen des Friedens sind, dann darf auch Friede von uns ausgehen für andere und in den Beziehungen zu anderen. Dann dürfen wir auch Frieden mit uns selber haben. Manche Menschen haben keinen Frieden mit sich selber. Erstmal muss die Gottesbeziehung in Ordnung kommen. So sagte auch Jakob Kröger, vorher kann die Beziehung zum Mitmenschen und zum Nächsten nicht in Ordnung kommen. Aber wenn die Beziehung zu Gott in Ordnung gekommen ist, durch Sündenbekenntnis, Hingabe, Bekehrung, Errettung, Wiedergeburt, Hingabe, Wachstum, immer tiefere Erkenntnis Gottes. Wenn die Gottesbeziehung in Ordnung gekommen ist, dann können auch die zwischenmenschlichen Beziehungen in Ordnung kommen. Dann können wir aus dem Frieden heraus leben und dann dürfen wir auch Frieden haben mit uns selber. Zum Schluss erlauben Sie mir noch ein Wort als Ruheständler, als Rentner. Ich komme ja viel herum und staune manchmal, was doch von Gotteskindern für eine Hektik ausgeht. Hier oder da oder dort, Gotteskinder. Es hat jetzt nicht mit Ruhestand zu tun, sondern mit dem innerlichen Ruhestand in Christo Jesu. Auf dem Lamm ruht meine Seele, das meine ich jetzt. Hektik und Friede Gottes, das passt nicht gut zusammen. Also ich weiß, wie in der heutigen Welt es manchmal schier nicht anders geht im Straßenverkehr oder ich bin spät dran. Warum reden wir denn so lange mit den Gesprächen und hören nicht 5 Minuten früher auf und haben Zeit im Auto? Warum müssen wir immer alles in der letzten Minute und dann hetzen wir durch die Straße und Hektik, oh, komme ich noch rechtzeitig zur Versammlung? Lassen wir uns Frieden schenken, reagieren wir auf tiefem Frieden. Manchmal beobachtet man auch, dass es zu brüderlichen Zerwürfnissen kommt, weil die Brüder vorschnell antworten, statt dass man im Frieden sich die Antwort überlegt. Also das sind so kleine praktische Hinweise, möchte doch von uns Friede ausgehen, nachdem wir Frieden Gottes haben. Das hat jetzt nichts mit Ruhestand zu tun, sondern auf dem Lamm ruht meine Seele. Dann sollte auch ein bisschen Ruhe von uns ausgehen. In der hektischen Zeit, wo schon die Kinder, die Enkel so nervös sind, ein Fernsehspiel zum anderen, und da wird man ja immer noch nervöser. Da sollte Ruhe von uns ausgehen, Friede von uns ausgehen, Besonnenheit von uns ausgehen, weil er das am Kreuz erwirkt hat für uns alle und für die Welt. Amen.